Die letzte Versammlung, gell, heute Abend. Könnt ihr mich hören, ja? Hallo?
Ja, ja.
Can you hear me?
Klar und deutlich.
Sharon, can they hear?
Also ich kann nicht hören, John, ich bin im Zoom.
Ja, oh, okay.
Okay.
Hier kann ich auch hören, John.
Okay, gut, ja.
Wir hören dich klar und deutlich.
Ja, danke, danke.
Lob den Herrn.
Amen. Was ist besser, wenn wir den Herrn hören und nicht mit Menschen hören?
Amen.
Ja, die letzte Versammlung. Herr Jesus, wir geben dir diese Zeit. Lass dein Geist zu uns reden durch dein kostbares Wort.
Amen.
In Matthäus 5. Und schenke uns einen Geist der Weisheit und des Verstandes, damit wir völlig den Willen des Vaters heute erkennen.
Amen.
Und wissen, wie wir gemeinsam in Zion vorangehen können. Und zum Ziel zu gelangen. Wir danken dir. Verherrliche dich selbst in dieser Versammlung.
Amen.
Amen. Ja, lobe den Herrn. Was soll ich sagen? Ich glaube, es geht in dieser Konferenz um Zion, das Himmelreich. Besonders sehen wir, dass die Wiederkunft des Herrn steht vor der Tür, ganz in der Nähe. Und das kommende Zeitalter ist das Zeitalter des Reiches. Und wir wissen auch im Buch der Offenbarung, das Ziel der Errettung und der Erlösung ist, dass wir ein Königreich von Priestern sein werden. Und das ist so wichtig. Und wie wir am Donnerstag gehört haben, auch hier in Matthäus 5, im Himmelreich geht es darum, was für Menschen wir sind. Wir sind wiedergeboren. Wir haben diese Staatsbürgerschaft im Himmelreich nicht durch irgendwo und irgendwie bekommen. Wir sind keine Illegale hier im Himmelreich. Sondern wir sind hineingeboren. Durch die Wiedergeburt, durch den Glauben an Jesus Christus, dass wir dieses Leben empfangen haben. Es geht um das Himmelreich. Heute sehen wir in dieser Welt, auch in Europa, auch heute in den USA haben sie die Grenze geöffnet und allerlei Menschen sind hineingekommen. Ohne Grenze. Und schau mal, was ist geschehen in Europa. Und hier in den USA, es ist ein Chaos. Wir dürfen nicht vergessen, in dem himmlischen Jerusalem, das neue Jerusalem, in Offenbarung 21, das Erste, was wir sehen, ist eine hohe Mauer. Lob den Herrn. Ohne die Mauer, da kann alle Ungeziefer und viele Schlangen reinkommen. Damals im Garten Eden gab es keine Mauer. Daher konnte die Schlange ohne weiteres hineinschleichen. Denk nicht, dass im Himmelreich alles reinkommen kann. Nein, steht es sogar geschrieben im Buch der Offenbarung, draußen bleiben die Hunde, die Unzüchtige, die Mörder, alle böse Dinge, schmutzige Dinge, unreine Dinge bleiben draußen. Es ist so sehr wichtig. Auch sehen wir, wenn ihr daran erinnert, im Buch von Hesekiel, dieser Tempel, wie viele Eingänge gibt es? Und alle, die hineinkommen, sie müssen durch viele Prüfungen hindurch Licht. Denkt nicht, der Herr erlaubt alles. Nein, der Herr ist zwar sehr gnädig und barmherzig, aber er erlaubt nicht alles. Gott ist nicht nur Liebe, Gott ist auch ein Richter. Und besonders in Zion heißt es, unser Gott ist der Richter aller. Dann sehen wir, es gibt zwar 12 Eingänge dort in dem himmlischen Jerusalem, diese heilige Stadt. Es gibt auch Wächter, die Engel sind die Wächter. Und so, wie sieht es aus heute? Wir sind oft so extrem. Nein, Gott ist nicht extrem. Gott ist sehr weise. Und er ist ein heiliger Gott. Und besonders, wenn es um den priesterlichen Dienst geht, sagte Petrus gleich im Kapitel 1, werde heilig, weil ich heilig bin. Das ist keine Bitte von Gott, sondern das ist ein Befehl von Gott. Seid heilig, weil unser Gott heilig ist. Wir sehen auch ein Bild im Tempel. Draußen gibt es einen Vorhof. Alles okay, von dem Volk Israel konnte rein, aber in das heilige Ort. Und besonders im Allerheiligsten. Wenn wir nicht heilig sind und wir gehen rein, dann müssen wir rausgetragen werden. Wir sollen nicht vergessen an Nadab und Abihu. Es ist ernsthaft, diesem wunderbaren, heiligen Gott zu dienen. Auch in Hesekiel sehen wir am Ende, selbst die meisten von den Leviten, sie können nicht hineingehen, sondern nur die Söhne Zadok. Das ist alles eine Warnung für uns, eine Warnung. Das sehen wir auch in Maleachi am Ende des Neuen Bundes. Gott hat ein starkes Wort gesagt, gegen die Priester. Er hat sie getadelt und Gott hat sich vorgestellt als einer, der das Silber reinigt mit Feuer. Und es geht besonders um die Priesterschaft. Und daher sagte Petrus sehr klar in 1. Petrus 2, es ist eine heilige Priesterschaft. Ein geistliches Haus, aber eine heilige Priesterschaft. Wenn wir nicht heilig sind, dann geht es nicht. So, es ist eine heilige und königliche Priesterschaft. Lob den Herrn, dieses Bewusstsein sollen wir alle Zeit haben. Alle Zeit. Und daher in der Verfassung sehen wir gleich am Anfang nicht das Gesetz, war er nicht sofort das Gesetz uns gezeigt, sondern er hat ganz am Anfang gesagt, wer selig sind. Was für ein himmlische Staatsbürger sind wir. Es ist nicht nur, ja, dass wir gläubig sind. Es gibt so viele Arten von Christen heute. Was für ein Volk sollen wir sein heute? Erinnere, was Timotheus gesagt hat. Entschuldigung, was Paulus gesagt hat in einem Brief, was das Haus des lebendigen Gottes ist. Es ist das Geheimnis der Göttlichkeit. Gott ist offenbart im Fleisch. Das heißt, in unserem menschlichen Leben, ihr redet von Liebe, sicherlich Liebe, es ist sehr wichtig. Ja. Natürlich, das erste Gebot ist, wir sollen Gott lieben von ganzem Herzen. Mit der ganzen Seele, mit dem ganzen Gemüt und sogar mit der ganzen Kraft. Der Herr muss den Vorrang haben, sagte Paulus in Kolosserbrief. In allen Dingen muss der Herr den Vorrang haben. Aber die Schrift sagt auch, liebet eure Frau. Nicht, dass wir Gott so lieben, am Ende lieben wir die anderen Sachen, die anderen Menschen gar nicht mehr. Vor vielen Jahren, als ich in Los Angeles war, waren die Ältesten damals so hingegeben, aber extrem hingegeben. Versammlung jeden Tag der Woche, Predigen, viele Verantwortung und haben ihre Familie vernachlässigt. Ich habe keine Familie der Ältesten gesehen, die den Herrn liebt haben. Sie hassen alle die Gemeinde, weil die Ältesten sich um sie nicht gekümmert haben. Wir sollen Gott kennen in allen Dingen. Wenn wir das Evangelium predigen und unsere eigenen Kinder verlieren, was ist denn das? Deshalb sehen wir, die Bibel ist sehr ausgeglichen. Das Wort Gottes ist ausgeglichen. Es ist nicht nur erste Gebot, Gott zu lieben. Es gibt auch ein fünftes Gebot, die Eltern zu lieben, zu ehren. Sogar, es ist das erste Gebot mit einer Verheißung, auf dass wir gesund, langes Leben auf dieser Erde. Alle Schrift ist Gott gehaucht. Ist notwendig. Ja. Schau mal, wie das Leben des Herrn auf dieser Erde aussah, oder aussieht. Es war so ausgeglichen. Sogar selbst am Ende am Kreuz hat er zu Johannes gesagt, Johannes, schaue deine Mutter. Am Kreuz denkt er immer noch an seine Mutter. Unser Herr ist wunderbar. Deshalb zu leben ist nicht nach der Vorschrift, nach dem Wort, aber wenn nach dem Wort, dann nach der ganzen Schrift. Aber wie kann man das machen? Ohne den Herrn, dass wir den Herrn lieben und auch durch ihn leben. Durch ihn leben. Ja. Möge der Herr uns helfen, in allen Dingen den Herrn zu erfahren. Es geht nicht nur um einen Vers oder einen Abschnitt der Bibel zu betonen, sondern vielmehr durch den Geist zu leben. Wenn wir Gott von ganzem Herzen lieben, ich bin sicher, du wirst auch deine Familie lieben. Und auch alle Menschen lieben. Ja. So, lob den Herrn für das Reich, für das Himmelreich. Gehen wir zurück zum Matthäus-Evangelium. Kapitel 5. Eigentlich, wir brauchen darüber nicht zu viel zu reden. Wir müssen nur lesen und mehrmals lesen. Das Wort Gottes ist wirksam. Wenn, wie wir schon gesprochen haben, hat Paulus gesagt, lass das Wort reichlich wohnen in unserem Herzen. Wenn das Wort Gottes berührt in jedem Bereich unseres Lebens, nicht nur Gemeindeleben, sondern Familienleben, sogar Beziehungen zwischen Arbeiter und Chef in der Arbeit. Die Bibel redet über alles. Deshalb gibt es 10 Geboten. Die ersten 5 ist unsere Beziehung zu Gott. Und die zweite 5 Gebote ist unsere Beziehung zueinander. Deshalb, wir sollen Gott lieben, das ist das erste, größte Gebot, aber auch deinen Nächsten lieben. Das ist sogar, die Bibel sagte, eine goldene, was? Regel, eine goldene Regel. Ein goldenes Gesetz, deine Nächsten lieben wie dich selbst. Gott denkt nicht nur an sich selbst. Unser Gott ist so wunderbar, so ausgeglichen. So ausgeglichen. Auch Paulus sagte in Epheser 5, so ausgeglichen. Christus liebt die Gemeinde, wie der Mann seine Frau liebt. Ein wunderbarer Vergleich. Und die Gemeinde soll in allen Dingen Christus untertan sein, wie die Frau ihrem Mann. Und Christus liebt die Gemeinde. gleich wie der Mann seine Frau lieben soll. Welch ein wunderbares Bild. So, die Menschlichkeit des Herrn ist sehr ausgeglichen, sehr fein. Diese Speiseopfer, die wir essen, die feine, wunderbare Menschlichkeit unseres Herrn. Er liebt den Vater so sehr, aber er liebt auch die Menschen. Und er liebt auch seine Jünger. Und er liebt sie bis zum Ende, heißt es dort. So, lob den Herrn. Aber das bedeutet nicht, dass wir alles annehmen. Deshalb sage ich, Gott ist so ausgeglichen. Wenn Gott Liebe ist, dann warum hat er ein Feuersee noch vorbereitet? So, lob den Herrn. Auf jeden Fall, ich möchte euch nur ermutigen, Christus zu leben in allen Dingen. Sonst am Ende fallen wir zum Extrem. So, das neue Jerusalem ist quadratisch. Die Höhe, die Länge, die Tiefe, die Breite sind alle gleich. Ja, die Höhe ist nicht länger als die Breite. Ausgeglichen, lobt den Herrn. Ja, lobt den Herrn, für Matthäus 5. Jedes Reich muss eine Verfassung haben. Gibt es eine Verfassung in Deutschland? Ja, es gibt, natürlich. Aber das Problem ist, niemand hält an diese Verfassung. Und am Ende wollen sie sogar die Verfassung ändern. Gesetz ändern. Weil das Fleisch kann niemals die Verfassung halten. Das ist unmöglich. Aber trotzdem brauchen wir eine Verfassung. Das Himmelreich ist Gottes Reich. Und daher muss auch seine Gerechtigkeit und diese Verfassung des Himmelreiches höher als alle anderen Verfassungen. Egal, was für ein Land in welchem Land wir leben, selbst im Kommunismus haben sie eine teuflische Verfassung. Schreckliche Verfassung. So, wir sehen, Gott möchte sein Reich bauen. Aber leider, die Menschen sind gefallen. Ich kann mir vorstellen, im Garten Eden, als Gott Adam und Eva geschaffen hat, hat er ihnen keine Verfassung gegeben, sondern nur ein Befehl gegeben. Und das ist nicht mal ein Befehl, sondern eine Warnung gegeben. Ich bin nicht sicher, aber manchmal denke ich nur darüber nach. Nehmen wir an, Adam und Eva haben nicht von dem falschen Baum gegessen, sondern von dem Baum des Lebens gegessen und gleich am Anfang das Leben Gottes in sie hineingenommen. brauchen sie viele Gesetze noch. Die 10 Geboten. Nein. Denn es ist ein Leben, das fähig war, und nicht nur fähig war, es ist die Natur dieses Lebens, alle gerechte Förderung Gottes zu erfüllen. Es ist die Natur. Es braucht kein Gesetz. Aber heute, weil wir gefallen sind, brauchen wir das Gesetz. Und dennoch können wir das Gesetz nicht halten und konnten nicht halten. Wir tun so viele Dinge, obwohl wir wissen, dass wir sie nicht tun sollen. Ja. Wir reagieren in einer Art und Weise, dass wir wissen, so dürfen wir nicht tun. Und wir wollen nichts, irgendwas, das Feuer aus unserem Munde rauskommt, aber wir können unsere Zunge nicht zähmen. Jesaja sagte, wehe mir, weil ich unreine Lippen habe. Wie oft reden wir Unsinn und kritisieren wir und verbreiten Lüge und böse Gerede über die anderen. Ja. Leider, wir sind gefallen. Und daher, als Gott das Volk Israel aus Ägypten herausgerettet hat, geführt hat damals, als erstes in Sinai hat Gott ihnen sein Gesetz gegeben. Denn er möchte ein Reich haben, ein Königreich von Priestern. Ein Reich ohne eine Verfassung, ohne ein Gesetz, ohne Vorschriften. Und was wird ein solch ein Reich geben? Dann werden wir eine Mafia, aber selbst Mafia haben ihre eigene gefallene Verfassung. Denke nicht, die Mafia haben keine Verfassung. Haben sie auch Verfassung? Ja. So. Gott hat ihnen gleich die Gebote gegeben und die Vorschriften und alles gezeigt, was Gott haben möchte. Aber bevor das Gesetz gekommen ist, haben sie sogar schon das erste Gesetz gebrochen. Unser Fleisch ist unfähig, die Gesetze Gottes zu halten. Und das steht auch geschrieben in Römer 8. Natürlich Römer 2 und 3 hat beschrieben, wie alle gefallen waren. Alle haben gesündigt. Ja, nicht mal gibt es ein einziger Gerechter auf dieser Erde. Da ist keiner gerecht, sagte die Schrift. Ja, nicht einer. Und Paulus, der Römerbrief so geschrieben hat, hat im Philipperbrief gesagt, er möchte nicht in seine eigene Gerechtigkeit erfunden werden. Was war seine Gerechtigkeit? Er dachte, er hat Recht und haben Menschen umgebracht, haben alle Gläubige, möchte alle Gläubige ins Gefängnis reinsperren. Und verfolgte Jesus. Deshalb, als Jesus ihm begegnet hat, hat Jesus ihm gesagt, Saulus, Saulus, warum hast du mich verfolgt? Er hat einen Schreck bekommen. Das war seine eigene Gerechtigkeit. Wir dagegen, aber nicht anders, wir sind nicht anders. Deshalb gibt es so viel selbst in der Gemeinde Rechthaberei. Und das Ergebnis war Chaos, Tod, Feindschaft, Spaltungen am Ende, Hass, sogar Hass. Und nach dem Gesetz des Himmelreiches, wenn wir einen Bruder hassen oder eine Schwester hassen, wir haben Mord begangen. Es fehlt nur ein Messer in der Hand. Und ein bisschen Angst davor. Aber in unserem Herzen haben wir schon Mord begangen. Was sagt Matthäus, als Jesus angefangen hat, über das Gesetz zu reden? In Vers 17 heißt es, ihr sollt nicht wähnen oder nicht denken, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Viele Leute denken, wir brauchen keine Gesetze mehr. Wir brauchen 10 Geboten, nicht mehr. Wir brauchen die Satzungen nicht mehr. Die äußere Satzungen nicht mehr, natürlich wie Kühe schlachten oder Schafe opfern. Nein, denn der Herr ersetzt alle diese Opfer. Aber opfern müssen wir trotzdem. Aber der Herr sagte, ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Lob den Herrn. Lob den Herrn. Dass wir mit manchen Dingen nicht einverstanden sind, bedeutet nicht, dass wir sie schon hassen oder die Brüder schon hassen. Nein, der Herr war nicht einverstanden mit vielen Dingen, aber sie hassen nicht die Menschen. Er hasste nicht die Menschen. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen. Nein, diese 10 Gebote sind so kostbar. Und wenn ihr merkt, dass alle diese Gebote, wovon der Herr erwähnt hat in Matthäus 5, die himmlische Verfassung, hat die Basis und Fundament auf die 10 Gebote. Nur die Wirklichkeit, die Erfüllung ist viel höher als die Gebote von Sinai. Der Herr hat nicht nur aufbewahrt, nicht nur erfüllt, sondern hat es in einem höheren Maßstab die Gesetze erfüllt. Du sollst nicht töten. Meinst du, das gilt nicht mehr für heute? Ne? Gilt das? Vielleicht sagst du ja, ich habe niemanden getötet. Okay. Dann hat der Herr gesagt, wenn du hast, wenn du einen Bruder hast in deinem Herzen, hast du ihn schon umgebracht, getötet. Aber nicht zu hassen heißt nicht, dass wir alles akzeptieren. Nicht zu akzeptieren, weil es gegen das, was Gott haben möchte oder tun möchte, bedeutet nicht gleich, dass wir dann die, die nicht akzeptieren wollen, sie hassen. Und daher, liebe Geschwister, wir müssen verstehen, vernünftig sein, umzugehen mit dem ganzen Wort. Es geht nicht nur um Matthäus 5, sondern es geht durch die ganze Schrift. Durch die ganze Schrift. So, alle Gemeinden in Asien damals haben Paulus rausgeschmissen oder ausgeschlossen. Hat Paulus die Gemeinden gehasst? Nein. Aber was konnte er machen? So, selbst der Herr mit 7 Gemeinden dort in der Landschaft Asien, besonders gegen 5 Gemeinden dort, sehen wir, sie sind so gefallen. Aber der Herr hat dennoch sie nicht gehasst. Aber das bedeutet nicht, dass der Herr sie akzeptiert. Alles. Der Herr hat sie gewarnt. Und hat ihnen gesagt, sie müssen Buße tun. Wenn nicht, dann der Herr hat gewarnt. Ich nehme den Baum des Lebens weg und den goldenen Leuchtturm weg. Und die Strafe ist schlimm, schwer. So Sardis hat er gesagt, wenn ihr nicht Buße tut, ich würde euren Namen austilgen aus dem Buch des Lebens. Das bedeutet nicht, dass sie dann in einem Feuerpfuhl landen. Nein. So, lobt den Herrn für das Fundament des Gesetzes. Sehr einfach, nur 10 Gebote. Aber alle diese himmlische Verfassung, ich sage noch einmal, hat sie, die Verfassung, als Fundament die 10 Gebote. Ihr habt gehört, dass du den Alten gesagt, du sollst ihn nicht töten. Ja, das gilt noch. Der Herr hat das zitiert. Ich sage euch aber, jeder, der seinem Bruder zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Sei vorsichtig. Wir sind so schnell zu kritisieren, so schnell zu reagieren. So schnell zu richten, obwohl der Herr gesagt hat, richte nicht, auf dass ihr nicht gerichtet wird. Das Wort richten dort heißt nicht, dass wir richten wie ein Richter, sondern dass wir schon kritisieren, den Fehler merken von den anderen. Und das passt mir nicht. Wenn es mir nicht passt, dann richte ich. Nicht als Gericht, ich kann ja niemandem ins Gefängnis werfen. Aber ich habe ihn gehasst. Böse gegen, nicht einverstanden. Sofort reagieren wir in so eine böse Weise. Man möchte sich schon rausschmeißen. O Herr, ich komme zurück nur zu diesem Punkt. Ich möchte nicht in allen diesen Punkten hineingehen. Das ist nicht der Sinn der Sache. Aber der Herr hat schon gewarnt. Ja. Hat er in Vers 20 gesagt, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer, nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Himmelreich eingehen. Das ist ein ernsthaftes Wort. was heißt die Gerechtigkeit weit übertrifft? Was für eine Gerechtigkeit ist das? Das ist Christus. Christus, unsere Gerechtigkeit. Gerechtigkeit von den Schriftgelehrten ist nur die Buchstaben. Sie lehren die anderen, aber selber machen es nicht. Sie kennen die Schrift, aber sie handeln nicht danach. Sie sind Heuchler gewesen damals. Paulus hat auch in Römerbrief das gesagt, ihr lehrt die anderen, aber ihr selber tut es nicht. Das heißt, wir werden mehr oder schwieriger, schwerer Gesetz vom Herrn empfangen. Die Bestrafung ist schlimmer. Hat nicht der Herr in Lukas Evangelium gesagt, ein Sklave oder ein Knecht, der den Willen Gottes kennen und es nicht tut, wird mehr Schläge bekommen, als den, der es nicht gewusst haben und nicht getan. Das bedeutet nicht, dass er keine Schläge bekommen, aber weniger. Ja. Und daher, es ist eine sehr schwere Warnung hier. Ja. Aber ihr merkt, dass der Standard, die Ausführung von dem Gesetz ist viel, viel höher als der Buchstabe. Also, was wir verstanden haben und interpretiert haben über das Gesetz. So, wenn du deine Gabe, Vers 23, zum Altar bringst, denke daran, dass dein Bruder etwas wider dich habe. Oder im Gegenteil, dass du etwas gegen deinen Bruder hast. Ja. Daher ist Christus unser Friede. Selig sind die Frieden machen, Friedenstifter. Peacemaker, not troublemaker. Bist du ein Friedensstifter oder ein Zankstifter? Streitstifter? Sehr wichtig, das alles zu sehen. So, selig sind die Friedensstifter sind, denn sie werden die Söhne Gottes genannt werden. Keine Kinder, die Kinder sind keine Friedensstifter. Die Kinder sind streitsüchtig. Das liegt an ihrer Natur. Also sei nicht böse mit ihnen. Aber lehre sie, Frieden zu schaffen. Und Frieden zu schätzen. Nicht haben, 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 das ist meins. Und dann streiten sie über eine kleine Kugelchen da. Und wir auch manchmal und oft streiten wir etwas, was nichts ist. Und wir machen am Ende ein Problem so groß wie Ameisen zu einem Elefant. Und zerstören alle Porzellan im Hause Gottes. Ah, Herr Jesus. Und der Herr macht eine Warnung für diese Streiterei. Ja. Wenn wir nicht Frieden machen untereinander, während wir noch zusammen auf dem Wege sind in der Gemeinde, und wir sagen alle, wir sind noch in der Gemeinde, ja? Natürlich, niemand möchte die Gemeinde verlassen. Ja, nicht wegen einem Streit. Die Warnung war, damit der Widersacher dich nicht etwa dem Richter überantworte und der Richter dich dem Gerichtsdiener übergebe und du in Gefängnis geworfen werdest. Wenn wir alle vor dem Richterstuhl Christi stehen. Matthäus Evangelium hat uns schon viel gewarnt. Wir werden in einem äußeren Finsternis geworfen. Viel Schläge empfangen. Und so weiter. Wahrlich, ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen. So, das zeigt schon, es geht nicht um den Ungläubigen im Feuerpfuhl. Sie kommen nie mehr heraus, okay? Bis du den letzten Heller bezahlt hast. Und dann über die Lust des Fleisches. Der Herr hat dann zu dem siebten Gesetz zurückgegriffen. Zu den Alten wird gesagt, du sollst nicht Ehe brechen. Ah, wir Christen werden sagen, nein, das habe ich nicht getan. Aber wir müssen sehen, dass Ehebruch ist nicht nur äußerlich, sondern Ehebruch. Warum machen die Leute oder vergehen die Leute Ehebruch? Weil die Lust ist im Herzen, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen. Und wenn ich äußerlich es nicht gemacht habe, aber innerlich solch eine Lust habe, es wird erweckt in dem Inneren. So. Obwohl wir Äußerliches nicht gemacht haben, der Herr sagt, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit Ehe begonnen. So Ehebruch ist nicht nur äußerlich, aber das Äußerlich kommt nicht nur von irgendwo, sondern kommt von der Sünde im Fleische, von dem Herzen. Ob David hat dieses Problem gehabt. Salomo noch schlimmer. Ja, wenn wir die ganze Welt schauen. Aber nicht nur, wir brauchen nicht sehr weit wegzuschauen, wir brauchen nur unser Herz anzuschauen. Aber das Bewusstsein müssen wir haben, zu sagen, nein. Herr, behandle mein Herz. Reinige. Nimm diese Bosheit weg von meinem Herzen. Deshalb feiern wir das Fest der ungesäuerten Brote. Denn es gibt noch Sauerteig. Auch Sauerkraut. Sauerteig. Es muss alles aufgeräumt werden. Nicht nur einmal, sondern täglich. Und jedes Mal, wenn wir zum Brotbrechen kommen, denke nicht, dass oh, ja, wir nehmen nur ein Stück Brot und einen Schluck. Nicht mal einen Schluck. Eine kleine Portion nur von einem Wein. Aber das ist nicht die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist diese Feste zu feiern, die geistliche Wirklichkeit. Alle Sauerteig, das noch verborgen ist. Das Wort verborgen ist wichtig. Das ist diese Frau da in Matthäus 13, die den Sauerteig nur ein wenig am Anfang hat sie verborgen in dem feinsten Mehl da drin. Es ist nicht so offensichtlich, aber du wirst es merken. Niemand kann sagen, ja, ich bin nicht bewusst, dass ich versucht wurde. Nein, du bist sehr bewusst. Du weißt, was dein Herz denkt. Du musst sofort dort stoppen und sagen, Herr, ich nehme diesen Sauerteig weg aus meinem Herzen. Wenn du nur ein Hassdenken an den Bruder, musst du sofort dort diesen Hass ausgraben aus deinem Herzen und wegwerfen. Ja. Ausfegen. Ausfegen. Lass es nicht dort bleiben und weiter über es zu unterhalten. Nein, sondern verdammen. Der hat keine Sekunde gewartet in Matthäus 16, als Petrus gesagt hat, Herr, das darf nicht bei dir geschehen. Was meintest du, nach Jerusalem zu gehen und sogar nicht nur leiden, sondern getötet werden? Der Herr hat sofort diesen Sauerteig da, diese, ich würde nicht sagen Sauerteig, sondern Versuchung des Teufels. Der Teufel möchte reinkommen. Die Sünde wohnt nicht im Herzen des Herrn. Aber der Herr hat sofort gemerkt, das ist der Teufel. Satan, hebe dich von mir. Denn du denkst nicht an die Dinge Gottes, sondern die Dinge der Menschen. Was sind die Dinge der Menschen? Es gibt nichts Gutes. So, lerne alle Sünde, böse Dinge, allerlei Sauerteig wegzufegen. Sonst wachsen sie in deinem Herzen, vermehren sie schnell. Ja. So, dann sagt er, wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß ist, zur Sünde wird. Ein Anstoß zur Sünde, das hängt von dem Herzen. Das ist die Sauerteig, das regt deine Glieder an. Schneide es ab, hau es ab. Aber bitte tue das nicht wortwörtlich, aber tue es geistlich. Ein Schwert durch den Geist. Die Geschäfte des Fleisches zu töten, sagte Paulus. Also hole nicht ein Messer aus der Küche, gell? Tue das nicht. Aber durch den Geist die Geschäfte des Fleisches töten. Lob den Herrn, tust du das? Ja. So, lob den Herrn, gell? Und dann weiterhin natürlich kein Ehebruch. Das ist nicht gut. Das müssen wir alle diese Warnung ernsthaft nehmen. Sonst landen wir in Sodom und Gomorra. Das ist nicht gut. Es fängt an mit Unzucht, Ehebruch und dann am Ende noch schlimmer, wie heute. Aber Paulus hat den Römerbrief schon gewarnt. Ja. Und dann unsere Rede. Wir sollen nicht falsch schwören, heißt es im Gesetz. Ja? Zu den Alten wird es gesagt, du sollst nicht falsch schwören. Du sollst aber dem Herrn deine Schwüre halten. Das war das Gesetz im Alten Bund. Aber im Neuen Bund sage ich euch, hat der Herr gesagt, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn es ist Gottes Thron, lobt den Herrn, auch nicht bei der Erde, denn sie ist seine Füße Schemel. Die Erde ist die Schemel, Fußschemel des Herrn. Ist das nicht wunderbar? Jetzt wissen wir, alles ist unter seinem Fuß. Der Herr hat große Füße. Er braucht die ganze Erde als ein Fußschemel. Lob den Herrn. Alles sind unter seinem Fuß. Jetzt weißt du, wie groß seine Füße ist. Oder seine Füße sind. Auch bei deinem Haupte sollst du nicht schwören. Nicht schwören. Punkt. Nicht schwören. Sondern lass dein Sprechen ja, ja und nein, nein. Ja. Nicht zweizüngig sein. Gerade sprechen. Die Wahrheit sprechen. Ja. Nicht ja, aber nein. Nicht jein. Wenn es ja ist, sollen wir ja sagen. Wenn es nein ist, sollen wir nein sagen. Das ist sehr einfach. Alles, was dazwischen ist, kommt von dem Teufel. Die Schlange ist zweizüngig. So, lobe den Herrn. Augen um Augen, Zahn um Zahn. Siehst du, der Herr redet. Die ganze, seine Basis ist ganz schon geschrieben war im Alten Bund. Sondern nicht streiten. Wenn die Leute Recht haben möchten, schenke ihnen das Recht. Das ist okay. Nicht zanken. Warum sollen wir streiten und diskutieren? Das Diskutieren, mehr Diskussion führt zu mehr Bosheit, mehr Sünde. Oft müssen wir die Stimme des Herrn hören. Stopp, gib ihnen Recht, das macht nicht, spielt keine Rolle. Sie wollen das haben, schenke ihnen. Der Herr wird dich vielfach zurückbelohnen. Du möchtest das haben? Gott nimmt es. Das ist okay. Spielt keine Rolle. Ja. Nicht um Dinge streiten. Wenn der Feind oder die Heiligen oder wer möchte uns übervorteilen, bitte. Das macht nicht. Spielt keine Rolle. Paulus hat das auch in Korintherbrief gesagt. Warum geht ihr zum Gericht mit dem Bruder? Warum wollt ihr nicht lieber übervorteilt werden? Lasst doch die anderen Vorteile haben. Ja, sogar sollt ihr ihnen mehr geben. Wenn sie 100 Euro gestohlen haben, schenke ihnen noch ein paar hundert, vielleicht brauchen sie es. Warum soll man wegen 100 Euro streiten? Das ist nur als ein Beispiel, sage ich. Selbst wenn es 1000 Euro ist, na und? spielt keine Rolle. Zanke nicht, streite nicht. Wenn dich jemand eine Meile weit zu gehen nötigt, so geh mit ihm zwei. Können wir das machen? Aber wir sind so eng, wir sind engherzig. Wir haben keinen Raum für den Fehler anderer Leute in unserem Herzen. Wenn sie Fehler gemacht haben, dann wollen wir sofort böse und Streit und dann abschneiden am liebsten. Am Ende bleibt der Leib Christi keine Glieder mehr. Sind alle abgeschnitten. Ja. Gib dem, der dich bittet. Wende dich ab von dem, der von dir borgen will. Und den Himmel. Ja. Dann sagte er sogar, liebt eure Feinde. Was heißt die Feinde lieben? Sollen wir sie umarmen und einladen zu Hause und dort sogar ein Zimmer anbieten? Das meint der Herr nicht. Nein. Aber wenn wir nicht reagieren, wenn wir nicht böse reagieren, vor allem, liebe Geschwister, betrachtet niemand, dem der ein Bruder ist, als dein Feind. Natürlich, wir können nicht zusammenkommen, okay, das kann man nichts machen, aber er ist trotzdem dein Bruder, nicht dein Feind. Ist okay. Wir haben niemanden rausgeschmissen. Wir sind rausgeschmissen worden. Das spielt keine Rolle. Aber solange der Herr uns nicht rausschmeißt, das ist gut genug. Wir freuen uns. So. Auf dass ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid, denn er lässt seine Söhne aufgehen. Er lässt seine Sonne aufgehen über die Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Sonst am Ende gibt es nur Regen in eurem Garten, aber die Nachbarn nicht. So ein wunderbares Weisheit, was der Herr geredet hat. Du brauchst nur einen Regen zu sehen, dann wirst du sehen, dann wirst du verstehen, wie großzügig Gott ist. Einmal war ich in einem Ort, dort in Rom. Und der Bruder hat mir gesagt, über sein Gebiet da in Rom. Er hat gesagt, wenn überall bedeckt ist mit der Wolke, aber Gott hat immer über meinem Feld hier ein Loch haben. Und es gibt immer Sonnenschein. Und das ist auch gut. Dass es geschehen ist, ist auch gut. Warum denn nicht? Aber im Allgemeinen ist es nicht so. Ja. Die Sonne scheint überall. Lob den Herrn. Das heißt, Gott liebt alle Menschen. Das bedeutet nicht, dass keiner geht in den Feuerpfuhl hinein. Nein, das bedeutet es nicht. Aber Gott liebt sie trotzdem. Ja. Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ja. Heilig wie er heilig ist, rein wie er rein ist, gerecht wie er gerecht ist. Wandelt wie der Herr gewandelt ist, sagte Johannes, gell, in seinem Brief. Und dann hier heißt es vollkommen sein, gleich wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das heißt, das ist die Freude des Vaters. Er ist nicht nur unser Vater. Welcher Vater wird sehen, dass die Kinder nicht vollgewachsene, nutzvolle Staatsbürger ist für die ganze Gesellschaft? Dass er zur Reife kommt. So ist die Verfassung vollkommen. Wir haben immer eine gute Entschuldigung. Das habe ich tausendmal gehört. Ja, niemand ist vollkommen. Das heißt, es ist egal, ob ich vollkommen bin oder nicht. Das ist so eine Rede geworden. So, wenn ich etwas gemacht habe, was ein Fehler ist, sage ich, sorry, nobody is perfect. Eine gute Ausrede. Aber dieser Vers gibt uns keinen Grund und Boden für eine Ausrede. Und am Ende von Kapitel 5. Darum sollt ihr vollkommen sein. Wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das ist sehr bedeutungsvoll, weil er unser Vater ist und wir haben sein Leben durch den Heiligen Geist. Und der Geist seines Sohnes wohnt in uns und wir schreien, aber lieber Vater, weil der Geist der Sohnschaft wohnt heute in uns. Was bedeutet das, dass wir jetzt Kinder Gottes sind? Habt ihr jemals gedacht? Was will dieses Leben in uns machen? Dieses Leben will uns zur Vollkommenheit bringen, zu einer vollen Reife hinbringen. Vollkommen, wie der Vater vollkommen ist. Dass wir nicht mehr Kinder sein, hin und her geworfen, betrogen durch die Klugheit der Menschen. Ohne Unterscheidungsvermögen, das sind die Kinder. Toben, machen alles. Was ich nicht bekomme, dann tobe ich. Dann streiten wir. Meinst du, der Vater freut sich, das zu sehen? Nein, nicht. Sondern, dass wir hinankommen zu dem vollen Maß der Fülle Christi. Dass wir erfüllt werden bis hin zu der ganzen Fülle Gottes. Der Leib Christi ist die Fülle des, der alles in allem erfüllt. Ist das euer Ziel? Aber das ist das Ziel des Vaters. Sonst am Ende sagen wir, wir sind in Zion, aber was machen wir in Zion? Viel Unsinn. Wir sagen, wir sind die Gemeinde. Wir reden über die Einheit. Und da, ich habe in den letzten 60 Jahren noch keine Einheit auf dem Grund der Einheit gesehen. Weil unsere Einheit ist dieses wunderbare Leben. Aber nicht nur, dass wir es haben, sondern es muss gereicht werden, zur Reife kommen. Sondern wenn nicht, dann trotz dieses wunderbaren Leben in uns sind wir immer noch Kinder. Und wir dürfen Milch zu trinken und nicht zur vollen Reife zu gelangen. Meinst du, die Kinder haben kein Leben Gottes, wir, die Kinder Gottes? Sind wir nicht wiedergeboren? Haben wir nicht den Geist empfangen? Ja, und warum gab es so viele Probleme? Funktioniert das Leben nicht? Nein, das Leben ist da. Das Problem ist nicht mit diesem wunderbaren Leben. Oh, das Problem ist nicht mit dem Heiligen Geist, der in uns wohnt. Das Problem ist wir. Wir in unserem geistlichen Leben sind nicht gewachsen. Daher gibt es Neid, gibt es Streit, gibt es Spaltungen, gibt es Zank und so viele Probleme. Jetzt zum Schluss müsste ich, Entschuldigung, lass uns zurückkommen zum Kapitel 5, Vers 13. Ja? Aber erinnere, was Paulus gesagt hat. Wenn wir göttlich leben wollen, wir werden viel was? Verfolgung leiden. Ja. Wenn wir solch ein Volk geworden sind, wie Matthäus 5, 3 bis 12, dann sagt der Herr, ihr seid das Salz der Erde. Lobt den Herrn für das Salz, der Herr hat uns dieses Beispiel gegeben. Das Salz der Erde. Und ihr seid das Licht der Welt. Salz der Erde. Ich glaube, ich brauche nicht darüber noch mehr zu beschreiben. Aber ihr weißt, wofür ein Salz ist. Ihr werdet vielleicht sagen, zum Ersten, es ist für Gewürz. Ne? Denn ja, ohne Salz gibt es nicht zu gewürzen. Dann keinen guten Geschmack. Es gehört zur deine Küche, ja? Egal welche Küche, ist chinesische Küche, japanische, amerikanische, mexikanische, deutsche Küche, Schweizer Küche, wir brauchen alle das Salz. Aber das Salz hat noch eine wichtigere Funktion. Und das ist Präservierung und Korruption. Sonst wird viel Speise verdorben sein, wird verderben, es verhindern. Dass die Speise verdirbt, es muss präserviert werden. Das Salz der Erde, die ganze Welt ist korrupt. Als Jesus auf diese Erde kam, er ist der Einzige, in dem keine Sünde ist. Er hat gar nicht gesündigt, selbst wenn so viele Versuchungen auf ihn kommen und Angriffe und so weiter. Aber es ist nicht durchgedrungen, bis zum Tode am Kreuz. Der Herr ist wirklich ein Salz auf dieser Erde. Keine Versuchung ist durchgedrungen in diesem wunderbaren Christus. Nein, weil er das Salz der Erde ist. Ja, und daher sehen wir im zweiten Buch Mose, nicht zweite Buch Mose, dritte Buch Mose, Kapitel 2, besonders über Speiseopfer. nicht nur Speiseopfer, alle Opfer, in Vers 13, alle Opfer muss gesalzen werden. Das Salz darf nicht fehlen. Das Salz ist das Gegenteil von Sauerteig. Sauerteig verdirbt alles, bis das ganze Teig gesäuert wird. Aber das Salz verhindert, dass diese sündhafte Fleischsünde, Leben, Bosheit sich ausbreitet. Aber die ganze Welt, die ganze Erde ist so verdorben, gefallen. Diese Erde braucht Salz. Das Salz. O Herr, wir sind das Salz. Und dieses Salz soll auch in uns sein. Eins, um diese verdorbene Bosheit fern von unserem Herzen zu halten. Und das andere, es muss das Leben Christi, dieser wunderbare Aroma, Geschmack zu dieser Welt zeigen. Die Leute müssen nicht nur das Evangelium hören, wenn das Evangelium gepredigt wird aus uns, es muss auch ein Geschmack herauskommen. Sonst wird das Evangelium geschmacklos. Denn am Ende kommt es zu einer Diskussion. Und wir werden versuchen, Menschen zu überzeugen. Nein, wir bezeugen. Wir überzeugen nicht, sondern wir bezeugen. Ihr seid mein Zeuge, sagt der Herr. Ja. So, das ist das Normale. In dem Predigen des Evangeliums, das soll das Normale sein. Deshalb sagte Paulus in 2. Korinther im Brief, wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott. Ein Wohlgeruch. Überall, wo wir hingehen, wir, wie sagt man, diffuse, das englische Wort heißt diffuse, wir verbreitet ein Geruch, wie sagt man auf Deutsch, wenn jemand so eine starke Parfüm hat, dann riecht man es, also so, am Ende ist der ganze Raum riecht nach diesem wunderbaren wie Salböl, was diese Frau damals als Salbung für den Tod Christi damals benutzt hat. Kostbares Salböl. Ein Geruch kann man schlecht vergessen. Aber wenn nur Information, ich habe kein Interesse, dann kannst du vergessen. Aber ein Geruch, ein Geschmack. Jede lebendige Speise hat einen Geschmack. Jeder Obst hat einen Geschmack. Ich habe wahrscheinlich noch nie Durian gegessen. Es hat einen starken Geschmack. Mangos hat Geschmack. Selbst wenn du blind bist und du isst ein Mango, du weißt, oh ja, das ist ein Mango. Wir brauchen diesen Geschmack. Geschmack Christi. Paulus sagte, dass die Frauen können das Evangelium predigen ohne Worte. Oh, natürlich müssen wir auch mit Worte. Aber wie macht man das Evangelium zu dem Mann predigen ohne Worte? Manchmal, wenn es zu viel Worte ist, es bewirkt das Gegenteil. Dann sagt der Mann, hör auf, ich habe genug gehört. Ohne Worte bedeutet, es gibt einen Geschmack, einen Geruch durch das Verhalten, durch das Leben. Aber das bedeutet nicht, dass es überhaupt, wir brauchen keine Worte, auch Worte braucht Geschmack. Wo sagte Paulus in Kolosserbrief, dass unsere Worte soll volle Gnade sein, mit Salzen gewürzt? Ja. Mit Salzen gewürzt. Es gibt einen Geschmack, nicht nur reden, auf dass die, die hören, die Gnade schmecken und das Leben schmecken. Sie werden merken, es ist anders. Das habe ich noch nie gemerkt, noch nie geschmeckt. Was ist denn das? Diesen Geruch und diesen Geschmack, diesen Geruch Christi. Deshalb hat Gott auch so ein Empfinden für diesen Geruch. Deshalb sind alle diese wunderbaren Opfer ein Wohlgeruch für Gott. Bringe nicht ein Opfer ohne Geruch. Also, isst du gerne Speise ohne Geschmack? Wer isst gerne Speise ohne Geschmack? Toni Delgado, gell? Oh, die Spanier sind wirklich so Feinschmecker. Habe ich nicht recht, ja? Auch die Franzosen, ja? Italiener, oh, die sind alle Feinschmecker. Niemand macht etwas zu essen, wenn es nicht gut schmeckt. Das Evangelium Christi soll die beste Speise in diesem Universum. Christus muss gut schmecken und ein Wohlgeruch, selbst obwohl man noch nicht zum Tisch kommen, wenn man reinkommt in der Küche, riecht man schon. Dann ist es appetiterregend. Selbst wenn man am Anfang keinen Appetit hat, wenn man diesen Geruch bekommt, dann erweckt den Appetit in unserem Magen. Das Salz ist so wichtig und ist heilend. Es ist wirklich heilend. Ich denke an Elisa, den Prophet Elisa. Gleich nachdem Elia entrückt wurde mit dem himmlischen Wagen, ist er nach Jericho gegangen, wo die Propheten waren. Und dort in Jericho haben sie ein Problem. Das Wasser war schlecht. Sogar machen alle krank, die ganze Stadt wurde krank. Menschen und Obst, Bäume. Am Ende ist der Tod. Und was hat Elisa gemacht? Elisa hat zu seinem Propheten da gesagt, ja, zu dem Volk da, geh hin, hole mir ein reines, neues Becher und tut Salz hinein. Nur ein Becher. Brauchen nicht zu viel. Zu viel Salz ist auch nicht gut. Am Ende bist du eine Salzsäule. Erinnert ihr an Salzsäule, gell? Ja. Und dann, Elisa hat diesen Becher zu diesem Brunnen gegangen und hat Salz rein getan. Und das ganze Wasser wird sofort geheilt. Und das Wunderbarste ist, es steht geschrieben, bis zu dem heutigen Tag. Diese Heilung bleibt. Bleibt bis zur Ewigkeit. Und so dieses Salz ist heilsam für uns. So nützvoll, so wunderbar. Und dann besonders in eurer Rede zueinander, wenn es ohne Salz ist, ohne Gnade, dann ein paar Worte erregt Streit. Ja. Wirklich, unsere Zunge kann Feuer anzünden. Am Ende wird die Gemeinde voller Feuer sein. Ja. Vorsicht. Wie reden wir jeden Tag zueinander? Besonders in der Familie. Wir denken, Eheleute kennen sich schon sehr gut. Wir brauchen nicht höflich miteinander und zueinander zu reden. Es ist nicht eine äußere Höflichkeit. Es ist ein Bewusstsein, ein Aroma da. Es schafft Frieden, Gnade. Nicht im Gegenteil, in Streit und Zank. Und sofort gibt es Reaktion, nur durch ein paar Worte. Rechthaberei. Wir wollen natürlich auch nicht süße Worte benutzen. So, Salz ist wichtig. Ihr seid das Salz der Erde. Aber sind wir wirklich? Wir haben dieses Salz in uns, wisst ihr? Weil im Tempel so viel Salz brauchen sie, könnt ihr euch vorstellen, täglich machen sie Opfer, ja? Könnt ihr euch vorstellen, wie viel Salz sie im Tempel brauchen? Vielleicht habt ihr noch nie gehört, im Tempel gibt es ein Salzzimmer. Ich weiß nicht mehr, in der besten Seite oder in welcher Seite gibt es ein Salzzimmer. Es muss vorrätig viel Salz geben. Ein Lagerraum für Salz. Nun gibt es in Zion, in Jerusalem, in dem Tempel Gottes bei uns. Wir sagen, wir sind das Haus des lebendigen Gottes. Ja? Gibt es ein Salzzimmer bei euch in Zürich? In Feigen? In Fountain Valley haben wir ein Salzzimmer. Ah. Wir haben ein Technikzimmer. Wir haben eine Küche. Aber ein Salzzimmer? Oh, es ist wieder spät, Entschuldigung. In Zion brauchen wir alle, wo wir sind, ein Salzlagerraum. Alle Opfer muss gesalzen werden. Ohne Honig, ohne Sauerteig, aber Salz darf nicht fehlen. Und Frankincense. Das ist schon wichtig. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fallen wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Sehr schwierig, fast unmöglich. Dann ist es untauglich. Es taugt nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Das ist eine sehr starke Warnung. Wann wird das geschehen? Wenn wir die Hochzeit verpassen, wenn die Tür geschlossen ist, dann sagt der Herr zu uns, wer seid ihr? Ich kenne euch nicht. Dann ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen bleiben. Jemand, der Licht ist, soll auch jemand sein, der im Lichte wandelt, nicht weichen. Wir haben nichts zu verbergen. Wenn wir viel zu verbergen haben, dann sind wir kein Licht. Du kannst nicht Licht haben, um dann einige Dinge, da wirst du dort unter dem Licht, im Licht verbergen, dann bist du, irgendwas stimmt bei dir nicht. Du verbirgst nur Dinge, die du nicht willst, dass Leute siehst. Aber heute, dieses Verbrechen tut man auch beim Tage, weil es kein Gesetz mehr gibt, sondern gesetzlos. Das heißt, das ganze Land ist im Finsternis. Kein Licht mehr. Sie schämen sich gar nicht mehr. Sie tun alles. Sie lügen. Sie machen böse Dinge ohne Angst. Das heißt, die ganze Welt ist heute in Finsternis. Aber wo ist das Licht heute? Der sagt, solange ich auf der Erde bin, bin ich das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht im Finsternis wandeln. Wir sind Kinder des Lichtes. Du brauchst gar nichts zu verbergen, es sei denn, du hast Angst, du hast Geheimnisse und viele Geheimnisse in deinem Herzen. Aber denk nicht, dass Gott deine Geheimnisse nicht kennt. Er ist sogar der Einzige, der die Herzen und die verborgenen Teile des Herzens erforscht. Selbst bis zum Knochenmark. Nichts ist vor seinen Augen verborgen. So, wir in Zion sollen lernen, im Lichte zu wandeln, auf dass wir auch die Wirklichkeit von diesem wunderbaren Licht sein können. Ein Vorbild sein, besonders die, die Verantwortung haben, besonders die, die ältere Geschwister sind in der Gemeinde, sollen wir ein Vorbild sein, Licht sein, damit alle sehen und damit die verborgenen Dinge in Finsternis bloßgestellt wird. Das ist Licht, sagte die Schrift. Wenn es kein Licht ist, dann gibt es auch kein Unterscheidungsvermögen. Dann glauben die Heiligen, die Geschwister und das Volk Gottes alles. Wenn es aber Licht gibt, du siehst klar, Wir wissen nicht blind. Die Augen des Herzens soll erleuchtet werden, hat Paulus gebetet in Epheser Kapitel 1. Dass der Vater der Herrlichkeit, wieso Herrlichkeit? Das heißt, die Herrlichkeit ist sichtbar, sonst ist es nicht mehr herrlich. Soll die Augen unseres Herzens erleuchten, damit wir ihn erkennen. Jemand, der blind ist, ist auch in Finsternis. Aber der Herr sagt, er hat zitiert Jesaja, Augen haben sie und sehen nicht. Ohren haben sie und hören nicht. Ich möchte nicht solche Augen haben. Auch nicht solche Ohren haben. So, lob den Herrn. Möge Zion in allen Enden der Erde diese wunderbare Verfassung nicht nur haben, sondern auch halten, danach leben. Lob den Herrn. So, Amen. Der Herr sei mit unserem Geiste und viel Gnade für alle Heiligen. Amen.